Die Regie sagte mir, dass es Saalmikrofone gibt. Ja, die stehen hier zur Verfügung. Wer sich melden möchte, bitte Hand heben, dass unsere Helfer und Helferinnen dann Sie entsprechend mit dem Mikrofon ausstatten. Das ist für unsere Kommunikation sicher besser. Alle platt? Alle glücklich? Unvorstellbar. Wer hat, oder alle mutlos?
Ja, ich wollte. Sie haben am Anfang gesagt, dass der Buddha Antwort geben wollte für die Leute, die gesagt haben: Ja, wir haben Gold und Silber und wir ziehen uns gut an und essen gerne. Da haben Sie gesagt, er hätte dafür auch eine Antwort gegeben, aber die habe ich nicht gehört.
Da haben Sie die 37. bis 42. Minute meines Vortrags verpasst, da habe ich das nämlich gesagt. Grundprinzip, wer bekommen will, muss geben. Ja? Das heißt, wer materielle Dinge erleben will, wer sie haben will, muss in seinem Charakter Großzügigkeit entfalten. Das heißt jetzt nicht konkret, wenn ich Bananen verschenke, kriege ich Bananen geschenkt. Ja? Also in diesem Wechselprozess ist es nicht so unmittelbar, aber es heißt, wenn ich ein gebendes Wesen bin, großzügig, freigebig, dann werde ich über kurz oder lang eine Welt erleben, die mir gegenüber freigebig ist. Das kann konkret sehr unterschiedlich sein. Wenn Sie Lehrerin sind, kann es Geben darin bestehen, dass Sie dem Nachbarjungen, der, weiß ich, Mathematik, Latein, Chemie nicht kapiert, hilft. Nicht? Dass Sie dem sozusagen auf die Beine bringen. Und das heißt, Sie werden irgendwann einen buddhistischen Lehrer finden, der Ihnen hilft, das Lernen, das Ihnen fehlt, zu ermöglichen. Und auf materieller Ebene ist das genauso. Je mehr man verschenkt, stellen Sie das, üben Sie das doch mal, je mehr man weggibt, umso mehr gibt es Leute, die dann auch was zurückgeben. Das ist ein innerer, ein existenzieller, ja, ich will nicht sagen Automatismus, aber eine gesetzmäßige Abhängigkeit.
Aber so sollte man dann nicht denken. Je mehr ich dir gebe, desto mehr kriege ich zurück. Meinetwegen in Partnerschaften.
Ich habe nicht gesagt, dass man so denken soll. Ich habe nur gesagt, so ist es. Ja? Es gibt ein kaufmännisches Geben. Das haben die alten Römer schon gesagt. Do ut des, ich gebe, damit du mir gibst. Das ist ganz unten. Ist eine Form des Gebens. Ist diese Form von Geben ist besser als Nehmen, als Stehlen, als Klauen. Aber es ist kaufmännisch gedacht. Ich investiere und soll was zurückkommen. Und der Buddha, um das Gegenbeispiel, den Gegenpol zu nehmen, hat nur gegeben, vor allen Dingen in Form von Lehre. Ohne auch nur einmal dran zu denken, was kriege ich dafür zurück. Und irgendwo dazwischen bewegen wir uns. Geben ist immer besser als nehmen, aber es gibt da Entwicklungsmöglichkeiten, Entfaltungsmöglichkeiten. Das ist ja alles eine Übung. Im Buddhistischen geht es ja immer darum, zu üben, die Dinge zu intensivieren, noch besser zu können. Also nicht zu sagen, ich erfordere jetzt von mir alles ab, sondern ich mache es wie beim Klavierspielen. Je länger und intensiver man es übt, umso besser kann man es. Und dadurch wird auch die Motivation reiner. Das hätte ich vielleicht ergänzen können, dass es bei den ethischen Fragen nicht allein darum geht, wie verhalte ich mich so, wie ist es äußerlich sichtbar, sondern dass immer die innere Einstellung mit da ist. Und die Einstellung habe ich als Wohlwollen bezeichnet. Ja, wenn die Einstellung des Wohlwollens da ist, wenn es tief zu unserem Charakter gehört, wenn wir eine wohlwollende Person sind, ich garantiere, nicht ich, sondern die Wirklichkeit garantiert uns, dass die Welt wohlwollend ist. Wenn hier dunkel ist, immer, dann scheint die Sonne nie, auch wenn die da oben steht. Ja? Wenn es hier hell wird, wird es draußen auch hell. Das ist eine existenzielle Gesetzmäßigkeit, die sich auswirkt.
Glauben Sie, dass das auch in der Politik so wäre? Dieses Wohlwollen und da gegenüber steht dann jemand, der das vielleicht ausnutzt, oder wie? Meinen Sie, dass ein Politiker, der an oberster Stelle steht, der dieses Wohlwollen in die Welt reinträgt, vorausgesetzt, er schafft das durch die ganze Lobby durch, dass man dann darauf hoffen kann, dass die andere Welt gegenüber auch wohlwollend wird?
Also wir haben vielleicht ein bisschen einen engen Zeithorizont, ja? Wir denken basiert auf den 60, 80 Jahren, die wir zur Verfügung haben. Und da erleben wir oft, dass das nicht funktioniert. Ich bin so großzügig, alle nutzen mich aus. Da kann doch was nicht stimmen. Ich bin der Netteste im Büro, aber alle anderen sind fies zu mir. Also hat der Buddha Unrecht. Der falsche Gedanke ist, diesen Ursache-Wirkungszusammenhang in einem sehr engen zeitlichen Zusammenhang zu sehen. Der Buddha denkt ja in kosmischen Dimensionen, nicht dieses Leben. Das ist eine Episode, sagt er. Sondern Leben ist ein unendlicher Prozess, anfanglos und unendlich, wenn wir ihn nicht beenden. Und da kommt es drauf an. Deshalb habe ich immer mal wieder gesagt, letztendlich ist es so, am Ende ist es so, unterm Strich ist es so, weil auch innere Entwicklungen langfristige Entwicklungen sind. Wenn wir uns heute vornehmen, ab morgen bin ich ein anderer Mensch, ab übermorgen bin ich ein besserer Mensch, dann sind wir es nächste Woche trotzdem nicht, weil wir in alten Gewohnheitsmustern drinstecken. Das ist unser Charakter. Aber wenn wir wirklich langfristig denken, in existenziellen Dimensionen denken, da spielt Zeit keine Rolle. Aber da gilt diese Gesetzmäßigkeit, was du säst, wie du säst, so wirst du ernten. Und kümmere dich nicht darum, wann das zurückkommt. Ich kümmere dich darum, dass du das Richtige tust. Und das ist ja das Beispiel, das wir in vielen Traditionen kennen, das vom Säen. Ja? Man sät einen guten Samen, tut alles, dass dieser Samen wächst, also muss Erde geben, Dünger geben, Wasser geben und Licht. Aber dann hat dieser Samen seine eigene Gesetzmäßigkeit. Wir können nicht sagen, nun wachs schnell, ich brauche die Blüten am Wochenende, weil ich auf Geburtstag muss. Da kümmert sich die Pflanze nicht drum. Sie wächst nach ihrem inneren Rhythmus. Und so ist es auch mit dieser Entfaltung unseres Geistes. Wie sich das äußerlich manifestiert, wie sich die Welt im Laufe der Zeit verändert, das kann dauern, aber das Prinzip stimmt, darauf kommt es an. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es zurück. Sich das zu merken, reicht aus.
Das ist ein schönes Bild, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Nur es gibt ja keine Seele in dem Sinne im Buddhismus. Und was ich heute sehe, wer wird das später ernten? Also wenn der Wald dann ein anderer ist und der in den Wald hineinruft, nicht mehr der ist, der da was gesät hat oder gar nicht mehr da ist. Also ich kann das irgendwo nachvollziehen. Ich kann auch nachvollziehen, dass man es nicht in einem Leben wahrscheinlich erleben kann. Aber das Fortbestehen des Bewusstseins als solchem ist ja nicht gegeben. Wer erntet?
Ich sage mal jetzt nur na und. So, ich gebe ein praktisches Beispiel, Sie antworten mir drauf. Sie stellen fest, ich habe Hunger. Und dann sage ich, warum soll ich was essen? Ich bin ja doch nicht der, der dann satt wird, das ist ja ein anderer. Machen Sie das? Nee. Sie sagen, ich habe Hunger, also esse ich was. So, also die philosophische Frage, gibt es nur im letztendlichen Sinne ein Ich oder keins, spielt hier keine Rolle. Ja, es spielt auch eine Rolle, wie wir Ich erleben. Was Sie jetzt sagen, das ist richtig, aber wir erleben doch nicht, dass wir nicht ich sind. Wir erleben uns doch als Meier, Müller, Schulze. Und solange wir es so erleben, da müssen wir so handeln. Ja, wenn wir über dieses Erleben hinausgewachsen sind, wenn wir Anatta nicht ich begreifen, nicht nur intellektuell, sondern von unserem Erleben her, dann stellt sich das als Frage, aber nicht jetzt. Wenn Sie hier falsch geparkt haben, gehen nach 2 Stunden raus, sehen grünes, blaues Zettelchen, ist es, glaube ich, dann schimpfen Sie auch nicht auf den, der vor 2 Stunden das Auto dahingestellt haben. Da denken Sie doch, hätte ich doch einen anderen Parkplatz gesucht. Weil das unsere Erlebensebene ist und auf dieser Ebene sollten wir erstmal agieren. Und auf dieser Ebene sage ich, wer diese Qualitäten in sich entfaltet, der wird auch die Früchte davon ernten. Und irgendwann werden wir auch über diese Vorstellungen hinauswachsen und dann auch das, was wir als Ich-Illusion haben, überwinden. Und diesen Satz habe ich in meinem Vortrag überhaupt ausgespart. Also ein Zitat des Buddha, das lautet, das höchste Glück ist, die Ich-Illusion zu überwinden. Und daher sind wir doch nah in der Sache. Aber die Ich-Illusion zu überwinden, setzt eben voraus, dass wir auf dieser Glücksleiter erstmal nach oben klettern und oben sagen, so, jetzt kommen auch noch die letzten Feinheiten meines Unwissens weg. Ganz unten auf dieser Stufe, die ich bezeichnet habe, ja, da über Nicht-Ich zu reden, das ist ein schönes Spekulieren, aber nicht wirklich tragfähig.
So ganz befriedigt mich die Antwort nicht, aber ich lasse das mal so im Raum stehen, das klingt wunderbar.
Wissen Sie, der die Frage gestellt hat, der ist schon gar nicht mehr da. Der ist schon längst weg.
Jetzt machen Sie es sich aber sehr einfach.
Bitte?
Jetzt machen Sie es sich aber sehr einfach.
Nein, ich sage nur, dass wir immer zwischen zwei Ebenen hin und her springen. Ja? Dass wir einmal auf der Einsichtsebene sagen, wo ist das Ich, aber auf der Lebensebene genauso agieren, als wenn es das Ich gäbe.
Ich meinte das ein bisschen anders. Ich sage, wenn ich in den Wald hineinrufe und sterbe darüber, bevor der Schall wieder zurückkommt. So in der Richtung meinte ich das. Ich kenne genug Menschen, die in ihrem Leben sehr viel Gutes getan haben und sind gestorben, bevor das zurückkam. Jetzt mal ganz platt gesagt. Es ist für mich trotzdem kein Grund, nicht Gutes zu tun, ganz klar.
Ja.
Weil es ist einfach ein schöneres Leben, wenn man das Gefühl hat, man hat sein Bestes gegeben. Viel mehr kann man ja nicht tun. Aber was Sie gesagt haben, selbst wenn ich das im Prinzip unterschreiben würde, aber es gibt so viele Beispiele, wo Menschen sehr viel Leid erfahren haben, die selbst Gutes getan haben. Und wenn ich im buddhistischen Sinne davon ausgehe, dass es keine Seele gibt, kein Bewusstsein, das unverändert weiter besteht, von Leben zu Leben, dann fragt man sich ja irgendwann, ja, wer erntet das Gute, das der eine gesät hat und darüber gestorben ist, bevor das zu ihm zurückkam? Das ist im Prinzip ein bisschen platt gefragt so, aber ist ja nicht ganz unberechtigt.
Jetzt habe ich es nochmal anders verstanden. Das hat nochmal einen anderen Trall, ist genau. Völlig richtig. Jo. Aber da ist einfach die Frage, wie der Buddha Leben versteht. So, wir, platt gesprochen jetzt auch, denken, wir sind geboren worden irgendwann, das steht ja in unserem Pass mit Datum, ab dann gibt es dich und irgendwann sterben wir. Und in unserem Bewusstsein ist weder vorher noch nachher etwas greifbar. Der Buddha schildert ja von sich aus, wie er im Prozess des Erwachens unendlich viele seiner vorangegangenen Leben gesehen hat. Also in der Meditation anschaulich seine eigenen Leben bildhaft vor Augen hat. So, und er sagte, das Leben ist ein ganz langer Strom. Es ist eine Kontinuität, die ein Erlebnis folgt auf das nächste, ein Erlebnis folgt auf das nächste. Wie jetzt auch. Es ist ja ein kontinuierliches Erleben von Ereignissen. Und der entscheidende Punkt ist, dass dieses Erleben nicht damit aufhört, was wir Tod nennen. Sondern machen wir mal eine Kurve. Das ist mal ein dramatischer Umbruch. Aber dieser Erlebensprozess setzt sich fort. Und da ist eine Aussage der buddhistischen Psychologie oder der buddhistischen Lehre, die guten oder schlechten Dinge, die man tut, also die gute, schlechte Saat, kehrt entweder in diesem Leben zurück oder im nächsten Leben oder irgendwann in einem anderen Leben. Also was wir nicht machen dürfen, ist diese Ursache-Wirkungszusammenhänge ganz eng zu sehen, sondern sie finden statt. Aber in welchen zeitlichen Dimensionen das stattfindet, das wissen wir nicht. Und so heißt es in einem Dhammapada-Vers, auch dem Guten geht es schlecht, bis das Gute gereift ist. Und auch dem Schlechten geht es gut, bis die schlechten Folgen gereift sind. Und das ist genau, was wir nicht erleben. Wir erleben den Übeltäter, der das beste Leben hat, und erleben uns selbst, die wir doch die nettesten Menschen der Welt sind, mit all den Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Ja? Vielleicht geht das mehr in die Richtung.
Wenn ich das nächste Mal die Schublade mit den Süßigkeiten aufmache, werde ich mir vorstellen, dass dort ein abgenagter Knochen drin liegt. Und vielleicht schaffe ich es, die Schublade wieder zuzumachen, ja, dann freue ich mich darüber. Du hast widerstanden, ja. Was aber dann übrig bleibt, wird ein Gefühl von Nichtglück sein, von Unzufriedenheit und von Gier. Mhm. Wie kann ich damit umgehen?
Das ist eine sehr gute Frage, das ist eine strategische Frage. Und das Grundprinzip lautet, man kann Schokolade nur lassen, wenn man was Besseres dafür hat. Ja? Oder man kann einen billigen Riegel lassen, wenn man eine gute Schokolade dafür hat. Ganz einfach gesprochen. Aber das ist nur eine Preisfrage, weil das noch teurer ist. Aber das Prinzip ist klar, wenn ich einen besseren Ersatz habe, dann lasse ich die Schokolade liegen. Und der Ansatz, den die buddhistischen Traditionen immer wieder hervorkehren, wenn du eben das Innere von dir heller machst, brauchst du das nicht mehr. Irgendwann ist Schokolade eine Belästigung. Fußnote. Ich habe Schokolade dabei und habe meine Portion von heute noch gar nicht gegessen. Von daher vielen Dank, dass das noch zu meinen Aufgaben heute geführt. Das ist mein Arbeitsfeld. Ja. Aber so verändern wir uns langsam. Man kann ja Schokolade essen und dafür Zigaretten lassen. Das ist schon mal eine Veränderung. Ja. Und dann Schokolade lassen, weil man von sich aus froh ist, weil man anderen eine Tafel Schokolade geschenkt hat. Und das wäre ideal. Nicht, wenn man sich freuen könnte, du, da hast du sie. Und die Freude, dass ein anderer meine Schokolade größer ist, als die Freude, die ich hätte, wenn ich sie selbst gegessen hätte. Das ist der Ansatz. So, und irgendwann, ich garantiere, wenn die Veränderung unserer Persönlichkeit, die Veränderung unserer inneren Dimension so weit ins Höhere und Hellere gegangen ist, wie ich vorhin angedeutet habe, dann werden diese äußeren Verlockungen immer weniger. Und irgendwie, ach, was soll ich mit Schokolade? Das lenkt mich doch nur ab. Mir geht's so gut, warum soll ich mich ablenken lassen? Kommen wir gleich. Ja, teilen ist auch ein guter Punkt. Das hatte ich ja schon mal genannt. Wenn die Wesen wüssten, sagt Herr Warte, welche positive Wirkung es hat, wenn man teilt, dann würde keiner auch nur einen Bissen essen, ohne vorher geteilt zu haben. Und das ist schon mit einer Erfahrung. Wenn du die Hälfte isst und die andere verteilt, dass dadurch eine neue Dimension von Zufriedenheit entsteht, dadurch, ach guck mal, der hat sich gefreut, jetzt freue ich mich auch. So, ich glaube, Mütter verschenken lieber Schokolade, als sie selbst essen. Das ist Mutterprinzip. Freude haben, ja, wir leben von Freude. Das ist auch Grundprinzip, der Buddha fordert keinen Verzicht, das geht auch nicht, keine Askese. Wir leben von Freude, aber es gibt unterschiedliche Dimensionen und unterschiedliche Tiefe von Freude. So, und das Schlechtere durch das Bessere zu ersetzen, das Feinere, ja, anstelle des Gröberen zu haben, das ist die Entwicklung. Und ich sage, es ist Entwicklung. Das ist nicht von heute auf morgen machbar. Aber wenn wir die Gesetzmäßigkeit erkennen, können wir uns darauf verlassen, dass das irgendwann funktioniert. Und wenn ich morgen rückfällig werde, weil ich heute nicht meine Portion hatte und morgen dann 3 Portionen esse, das kommt mir auch vor. Dann ist das so. Und wenn ich es in meinem Geist begleite und merke, aha, so ist das, werde ich irgendwann auch mal souverän in Bezug auf meine Person und kann irgendwann damit umgehen. Sagen, letztes Beispiel. Als wir Kinder waren, haben wir alle entweder Teddys gehabt oder Puppen. Das war unsere Welt. Ohne Teddy, ja, kein schöner Tag. Heute ist Teddy allenfalls eine Erinnerung. Warum? Weil wir darüber hinausgewachsen sind. Wir haben andere Dinge, die befriedigender sind, die uns näher stehen. Und in diese Dimension weitergedacht, gibt es eben durch die innere Entwicklung, die der spirituelle Weg sozusagen aufzeigt, durch diese innere Entwicklung gibt es viel mehr an Kompensation, als wir das vermuten. Mikrofon.
Dann eine Frage. Ein berühmter Physiker.
Bisschen lauter, bitte.
So ein berühmter Physiker sagte, Realität und Wirklichkeit sind zwei verschiedene Sachen. Ich war verblüfft, dachte ich, wieso? Das ist doch lateinisch übersetzt, nur Realität, Wirklichkeit. Aber er sagte, Realität ist das, es ist das, was wir uns vorstellen. Und Wirklichkeit ist die Wirklichkeit. Und irgendwie, trotzdem denke ich, so ist das, ich verstehe das nicht.
Ich sage ein Beispiel aus der Physik und dann ein Beispiel aus der buddhistischen Tradition. Wenn wir einen Physiker fragen, was denn Materie ist, was dieser Stuhl ist, dann wird dieser sagen, dieser Stuhl besteht zu 99,99 sowas Prozent aus leerem Raum. Und nur ein ganz, 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 ganz bisschen ist Materie. Dieser Stuhl ist fast nur leerer Raum. Man sagt als Bild dazu, stellt euch den Bahnhof von Mainz vor und da fliegt eine Biene durch. Die Biene ist die Materie, ja, und der ganze Bahnhof ist das, was erscheint. Das sagt der Physiker. So, und dann soll er sich auf den Stuhl setzen. Wäre Realität und Wirklichkeit bei ihm identisch, hätte er Angst, sich auf den Stuhl zu setzen, weil auf leeren Raum kann man sich nicht setzen. Aber weil sein Erleben doch ein ganz anderes ist, hat er kein Problem, sich zu setzen, er fällt auch nicht zu Boden. Das ist der Unterschied zwischen dem, was unsere Erlebenssituation ist und was die Realität, jetzt sage ich in Anführungsstriche, an sich ist. Ist einer anderen Dimension. Und vorhin habe ich eine Reihe von Gleichnissen gebraucht, um sinnliche Wirklichkeit zu vergleichen. Ihr denkt an die abgeschabten Knochen und an anderes. Und da habe ich eines ausgelassen. Denn der Erwachte spricht auch davon, dass die Sinnesdinge wie Traumbilder sind. Traumbilder. Man sagt, wenn man nachts schläft, dann kann es sein, dass man von einem schönen Wald träumt, von Seen, von Bergen und. Und wenn man erwacht, sind die alle weg. Achtung, sie sind erlebt. Das Erleben war da. Aber hinter dem Erleben war nichts mehr. Das Erleben ist zu Ende und damit sind die Dinge zu Ende. Und das müssen wir im Zusammenhang sehen mit sinnlichem Erleben. Wie kommen Traumbilder zustande? Durch Begehren und Ablehnen, sagt der Buddha. Durch Haben wollen und durch Aversion. Dadurch entstehen die Bilder. Das ist schwer zu verstehen, aber ich sage es trotzdem, oder dass wir einfach die Idee davon haben, die Dinge sind nicht an sich da, sondern je nachdem, welche innere Affinität, Zuneigung oder Abneigung wir zu den Dingen haben, so erscheinen sie. Und das kann man feststellen, wenn wir alle gemeinsam hier durch Mainz gehen, durch dieselbe Straße gehen, uns dann wieder hier treffen und sagen, wer hat denn was gesehen? 100 Leute haben 100 Dinge gesehen. Ja wie, Mainz ist doch Mainz. Dann müssen wir doch alle dasselbe sehen. Die Realität ist doch für alle gleich. Nein, ist sie nicht. Wo das Begehren nach Schokolade ist, sehe ich nur Schokoladenläden und Kioske und Verkäufer, die das haben. Wenn ich Schokolade hasse, sehe ich das nie. Sonst sehe ich nur den Dom, weil ich sag mal, christlich orientiert bin und heute noch nicht gebetet habe, gehe ich in den Dom. Ja? Deshalb, was wir für Realität halten, ist im tiefsten Erleben von Traumbildern, die durch Begehren, haben wollen oder Aversion, Ablehnung entstehen. Eigenes Feld, aber passt auch in Zusammenhang mit dem, was wir heute besprechen.
Dankeschön.
Gerne.
Ich hätte noch eine Frage hier hinten. Und zwar hatten Sie vorhin diese Gesetzmäßigkeiten des Geistes erwähnt, also dass man eigentlich in dem Maße das anzieht, was man auch also nach außen schickt. Und ich habe darüber schon oft nachgedacht und ich wollte jetzt mal fragen, weil ich mich immer gefragt habe, wie ist das denn dann eigentlich mit Leuten, die als Kinder zum Beispiel viel Unglück erlitten haben, wo man eigentlich sagen kann, weiß ich nicht, also ganz schreckliche Familienverhältnisse in so einem Maße, dass man eigentlich gar nicht davon ausgehen kann, dass das Kind in dem Maße was rausgeschickt hat, dass es das verdient hätte nach dieser Gesetzmäßigkeit. Was könnten Sie mir das erklären?
Ich frage Sie, was wissen Sie von diesem Kind?
Ich bin dieses Kind.
Was wissen Sie von Ihrer Vergangenheit? Bis wann reicht das Wissen von Ihrer Vergangenheit?
Also vor meiner Geburt weiß ich natürlich nicht.
So, das ist schon ein kleiner, klitzekleiner Punkt. Ja? Was war irgendwann? Und es stellt sich gar nicht die Frage, was war im Leben gerade zuvor? Was war gerade unmittelbar davor? Sondern die Frage stellt sich, was war irgendwann in der anfanglosen Zeit meiner Existenz? Und das Erste, was wir uns klar machen müssen in dem Zusammenhang, unsere Existenz ist anfanglos. Auch wenn wir das nicht wissen, nicht erinnern können mit unserem Geist jetzt. Die Existenz ist anfanglos. Und das Zweite ist, zitiere ich den Buddha, alles, was es in dieser Existenz jetzt hier an Würdigem gibt, davon kann ich ausgehen, dass es in meiner Existenz auch schon da war. Alles, was in dieser Existenz ich als unwürdiges, schlimmes, schreckliches erlebe, davon kann ausgegangen werden, dass das auch in meiner vorangegangenen Existenz schon war. Das heißt, wir sind an diesem Punkt letztlich alle gleich. Was wir in diesem Moment erleben, ist sehr, sehr unterschiedlich. Wir sehen unterschiedlich aus, haben unterschiedliche familiäre Verhältnisse, erleben verschiedene Dinge. Aber in der Anfanglosigkeit dieser Existenz haben wir, platt gesprochen, alle schon alles getan, alle schon alles erlebt, nur eines nicht, den Ausweg gefunden und rausgegangen. Deshalb ist es völlig irrelevant, auch nur einen Gedanken zu verschwenden, warum habe ich das erlebt oder warum bin ich damit konfrontiert? Weil letztlich die Beantwortung immer bei uns liegt. Und das ist geradezu erlösend, weil ich dann den Schluss ziehen kann und darf, dass ich auch meine Zukunft in der Hand habe. Denn wir neigen leicht dazu zu sagen, wo ist der Schuldige? Ja, wer ist dafür schuld, dass ich das erlebe, was ich jetzt erlebe? Und damit blockieren wir jede Entwicklung für die Zukunft. Wenn wir die Vergangenheit sein lassen und sagen, ich mache einen Schritt, ab jetzt gilt das, was ich beispielsweise vorgetragen habe, jetzt werde ich nur noch diese Glücksleiter aufwärts steigen, egal wie lange es dauert. Ich weiß, dass diese Glücksleiter existiert, ich weiß, wie man klettern muss und ich werde es tun und ich weiß, dass ich irgendwann oben ankomme. Ist genug getan? Nein, genug gewusst. Getan noch nicht. Aber es ist genügend an Perspektive da. Gut?
Dankeschön.
Aber der Zufall ist immer da. Ja, aber der Zufall ist immer dabei.
Der Zufall ist genau das, was wir nicht durchschauen.
Genau.
Je mehr wir die Dinge durchschauen, umso weniger gibt es Zufall. Weil alle Phänomene bedingt sind. Alles hat seine Ursachen, alles hat seine Wirkung. Wir sprechen dann von Ursachen. Nein, wir sprechen dann von Zufall, wenn wir den Zusammenhang von Ursache und Wirkung nicht sehen.
Ich meine auch zum Beispiel Zugunglück oder sowas. Man kann nicht. Man kann nicht darüber.
Ja, da ist unser Geist einfach nicht entwickelt, weil wir zu sehr auf den momentanen Augenblick schauen. Wir sehen die Vergangenheit nicht und sehen die Zukunft nicht.
Genau.
Aber das hat nichts damit zu tun, dass man das nicht generell kann, dass man sich nicht dahin entwickeln kann, sondern wir sind durch unsere Begehrensformen so fixiert auf den jetzigen Moment. Und je mehr ich meinen Geist, meinen Blick eng mache, umso weniger kann ich sehen, was links und rechts vor mir ist und was hinter mir ist.
Danke.
Ja, ich habe noch eine Frage zu dem, was Sie eben zum Schluss sagten. Ich mache einen Schnitt mit der Vergangenheit und ab jetzt begebe ich mich auf den spirituellen Weg. Würden Sie dann sagen, dass Psychotherapie ein Umweg ist?
Nein. Aber eine Psychotherapie kann ja auch sein, ein Schnitt, so jetzt gehe ich einen Weg in die Zukunft. Es kann eine Methode sein. Ich sagte gestern in einem Workshop, vielleicht war der eine oder andere da, nicht für jeden ist sozusagen Meditation oder der spirituelle Weg gleich das, was ansteht. Wenn jemand seelische Probleme hat, wenn jemand psychisch krank ist, dann muss er oder sie erstmal zum Arzt. Ja? Also ich will nicht jetzt in fremden Feldern pfuschen. Wenn ich Bauchschmerzen habe, kann ich nicht sagen, jetzt gehe ich den spirituellen Weg. Wird schon weggehen. Ja, dann gehe ich zum Arzt, weil es eine andere Dimension ist. Ja? Aber ich kann sozusagen langfristig in Entwicklungen hineinkommen, wo körperliche Probleme keine Rolle mehr spielen. Ja, wir müssen immer gucken, in welcher Lebenssituation sind wir jetzt. Und wenn wir Hunger haben, müssen wir diesen Körper ernähren und können nicht sagen, naja, Engel essen auch nichts, ich will ein Engel werden, also verzichte ich auf alles Essen und Trinken. Realistisch sein, kleine Schritte gehen, den nächsten Schritt gehen, aber das weite Ziel nie aus dem Auge verlieren. Das ist meine Empfehlung.
Ich habe eine Frage zu dem erfüllten Augenblick, von dem Sie gesprochen hatten, den man in der Meditation erreichen kann. Ich versuche mir das vorzustellen, wie das sein könnte. Und wollte fragen, ob meine Analogien sozusagen passend sind. Aus der eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass es so Momente gibt, das kann zusammen mit einem anderen Menschen sein, das kann in der Natur sein, das kann, ja, wenn man ein Kunstwerk erlebt sein, dass man das Gefühl hat, es bleibt wirklich der Augenblick stehen und man ist ganz in diesem Moment gefangen und es ist ein sehr intensives Erleben. Und meine Frage ist, ob man sich das so ähnlich vorstellen kann in der Meditation. Und ob die Meditation sozusagen ein Weg sein kann, um dieses Erleben ja vielleicht nicht herbeizuführen, aber zu befördern, dass diese Augenblicke eintreten können.
Diese Eindrücke im Zusammenhang mit Natur oder so, habe ich das richtig verstanden?
Nein, ich versuche mir vorzustellen, wie der erfüllte Augenblick in der Meditation sich anfühlen könnte. Und ich kann dabei natürlich jetzt erstmal nur von den Erfahrungen ausgehen, die ich schon mal gemacht habe. Und es gibt so Erfahrungen, die können zum Beispiel in der Natur sein, die können in der Gemeinschaft mit einem anderen Menschen sein, die können beim Erleben eines Kunstwerkes sein, wo man dieses Gefühl hat, das ist ein erfüllter Augenblick. Ich würde das so beschreiben. Und ob das sozusagen eine angemessene Vergleichsvorstellung ist für das, was in der Meditation passiert, wenn man diesen Augenblick erreicht, und ob die Meditation sozusagen ein Weg sein kann, diese Erfahrung leichter eintreten zu lassen, zu befördern.
Ja, ich habe verstanden jetzt. Eine Anekdote aus dem Leben des Buddha. Als er noch kein Buddha war, auf der Wanderschaft, aber sozusagen nah dran war. Und dann kam er an einer Stelle, die Uruvela hieß, kleines Örtchen. Da sagt er, guck mal, was ist das, eine schöne Landschaft, würden wir heute sagen. Was hat das für gute Qualität? Hier ist ein guter Platz, um zu meditieren. Nicht? Also selbst bei einem, der innerlich so entwickelt war, wie der fast Buddha, wird deutlich, dass es Eindrücke gibt, ja, Erfahrungen, Wahrnehmungen gibt, die in die Richtung Meditation führen. Und wenn man sich die alte buddhistische Tradition anschaut, die Praktizierenden, die haben ja praktisch sehr naturnah gelebt. Die waren im Wald, die waren in der Natur. Warum? Weil es, sagt die buddhistische Psychologie, Eindrücke gibt, sinnliche Eindrücke gibt, die zur Meditation hinführen, die geeignet sind, den Geist zu sammeln. Also wenn man auf dem Motorrad sitzt, mitten in der Stadt, ja, und vielleicht noch vorher irgendwie da in der Eckkneipe war, ist der Geist nicht wirklich in der Lage, sich zu sammeln. Es ist bewegt. Aber wenn man in der Natur ist, wenn viele äußere Eindrücke der Vielfalt der Bewegung wegfallen, dann kommt der Geist fast automatisch, ja, unterstützt, in eine Situation der Beruhigung und der Sammlung. Das heißt, es gibt Eindrücke, die das fördern, aber irgendwann braucht man diese Eindrücke nicht mehr, weil der Geist dann so in sich schon so stabil ist oder so still ist, dass das nicht mehr braucht. Und da sind die Methoden natürlich sehr unterschiedlich. Der eine legt sich Bach auf und weiß ich, nach 5 Minuten ist die Welt vergessen. Und der andere guckt die Mona Lisa an und das Lächeln, ja, versetzt den Betreffenden in eine andere Welt. Und der dritte macht eine Atembetrachtung. Ja? Also die Methoden sind nicht wirklich entscheidend. Wichtig ist, dass die Veränderung der Aufmerksamkeit dahin geht, dass man weniger vom Außen lebt, mehr vom Innen lebt und das Innere erfüllender ist als das, was man außen haben kann. Und das, was Sie beschreiben jetzt, ist so eine Übergangsstufe. Ja? Man braucht das Äußere noch als Hilfe, als Starthilfe sozusagen, aber weiß irgendwann, kann ich das auch beiseite tun. Ja?
Wenn niemand sonst mehr fragt, frage ich noch eine zweite, ganz andere Frage. Der Gedanke mit den Wiedergeburten, der hat mir immer sehr viele Probleme bereitet und bereitet mir eigentlich auch jetzt noch Probleme. Kann man sich auf den Standpunkt stellen, der wäre für mich leichter nachvollziehbar, dass die Vorstellung der Wiedergeburten eigentlich eher eine Denkfigur ist, die einem hilft, sich in bestimmten Situationen, in denen man jetzt ist, angemessener zu verhalten oder angemessen zu verhalten, als dass man es sich wirklich als, nicht nur als Metapher, sondern als wirkliche, als Wirklichkeit vorstellen muss. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt klar ausgedrückt habe, was ich
ja meine. Ja, das ist auch eine wichtige Frage. Mein Ansatz ist der, vielleicht erstmal von dem Wort Wiedergeburt abzusehen und von Fortexistenz zu sprechen. Fortexistenz heißt zunächst mal, es geht weiter. So, unsere normale Vorstellung ist ja, so wenn man westlich geprägt ist, der Körper zerfällt, Licht geht aus, alles ist zu Ende. Das lernt man. Und da kommt die buddhistische Psychologie oder die buddhistische Ontologie, wie auch immer, und sagt, nein, es geht weiter. Und was der entscheidende Ansatz von was geht denn weiter? Erleben geht weiter. Es wird immer weiter erlebt. Dass das so ist, erleben wir tagtäglich. Jetzt, in diesem Moment, erleben wir das ja. Es geht weiter. Ein Erleben ist weg, eine Wahrnehmung ist weg und die nächste ist da. Damit haben wir kein Problem. Wir haben nur dann ein Problem, wenn es sozusagen ans Ende, sogenanntes Ende des Lebens geht, weil wir dann glauben oder fürchten, wie auch immer, dann geht Erleben eben nicht weiter. Und der Haken dabei ist, dass wir bewusst oder unbewusst glauben, dass Bewusstsein, das Erleben abhängig ist von einem physischen Körper. Und das ist falsch. Erleben ist abhängig von psychischen Kräften, die der Buddha etwas zugespitzt Gier und Hass nennt. Zuwendung, Abwendung, Zuneigung, Abneigung. Solange diese Kräfte in uns sind, und es sind in uns enorm, solange können wir sicher sein, dass es Erleben weitergeht, weil Erleben nichts anderes ist als die Folge von diesen psychischen Kräften, des Heranziehens und des Wegstoßens. Und dann kann man Wiedergeburt, kann man dann definieren, wenn dieses Weitererleben wieder in menschlichen Zusammenhängen ist, wenn die Erlebensbilder, die aufsteigen, wieder die Bilder sind vom Prinzip her, die wir jetzt kennen. Wiedergeburt ist ein Wort, Fortexistenz ist ein Wort, sind, wenn man so will, Hilfskrücken. Aber sie deuten in eine Richtung, dass das, was wir jetzt tun, ja, das, was sozusagen der karmische Impuls ist, der jetzt von uns ausgeht, dass das der Same ist dessen, was künftig erlebt wird. Und die große Täuschung ist, ich kann jetzt alles tun und lassen, ich darf mich nur nicht erwischen lassen, dann geht's schon. Bis zum Ende dieses Lebens schlage ich mich durch. So denken viele, und das ist falsch. Wo Ursachen sind, folgen Wirkungen. Unser Denken ist eine Ursache, unser Reden ist eine Ursache, unser Handeln ist eine Ursache. Denken, Reden und Handeln passiert dauernd in uns. Wir setzen dauernd Ursachen und denken dann, das hätte keine Folgen. Das ist Wahnsinn. Und deshalb ist die Belehrung aller spirituellen Traditionen, denkt das Richtige, macht das Richtige und dann wird das Angenehme passieren. Und der Buddha setzt nur eins drauf. Irgendwann lässt du Denken sein, irgendwann lässt du das Reden sein und irgendwann lässt du das Handeln sein. Du säst nichts mehr und es kommt auch nichts mehr zurück und alle Fragen sind erledigt. Das dauert. Das dauert, bis es so ist und es dauert auch, bis wir die Motivation entwickelt haben, in diese Richtung zu gehen. Deshalb Glücksleiter. Nicht drei Stufen auf einmal nehmen wollen, das geht schief. Aber immer merken, wenn ich an einer Stufe bin, da gibt es ja noch eine Sprosse. Immer wissen, es geht weiter. Bis man oben ist und nur noch auf die Leiter guckt und dann sagt, nun brauche ich auch die Leiter nicht mehr. Weg damit. Und dann ist man erwacht. Dann braucht man keine Kongresse mehr zu besuchen, keine Vorträge zu halten, da braucht man nicht mehr zu meditieren, im Zweifel. Dann sind die Probleme gelöst. Mikro.
Danke. Aber was mich interessieren würde, ist, wenn man dann erwacht ist, ob man dann immer noch eine Verpflichtung verspürt, sich für andere einzusetzen oder für irgendwas einzusetzen und quasi gutes Karma anzuhäufen.
Der Buddha war ja bekanntlich erwacht und er hat 45 Jahre nichts anderes gemacht, als Menschen zu helfen, indem er gelehrt hat.
Und kann man daraus rückschließen, dass das auch andere Menschen so machen würden?
Sag mal so, wenn man ein Erwachter ist, ich bin nah dran, aber ganz genau kann ich es noch nicht erklären, ja? Wenn man ein Erwachter ist, ist man nicht wie so ein totes Gemüse. Sondern es bleibt übrig, Anführungsstriche, es bleibt übrig, völlig geistige Klarheit, keine Verwirrung, klare Sicht auf die Dinge. Und was unsere, ich sag mal, Emotionen angeht, bleiben vier übrig. Güte, Wohlwollen, Liebe nennen wir das im Westen, Mitempfinden, Freude, Mitfreude und Gelassenheit. Und das Zweite zeigt schon, wie ein Erwachter sich anderen Wesen gegenüber verhält. Wenn wir mit Menschen umgehen, sind wir mal ehrlich, dann haben wir so den Blick, was bringt der mir? Ja? Ist das mir sympathisch? Bitte, komm. Ist er mir unsympathisch? Bleib, wo du bist. So ein bisschen so die Grundhaltung, die Menschen haben. Was nutzt mir jemand? Schadet mir jemand? Ja? Mag ich den nicht? Bei einem Buddha bleibt Metta übrig, Wohlwollen, egal ob dann potenzieller Mörder kommt, ich möchte, dass es dir gut geht. Oder ein Freund kommt, ich möchte, dass es dir gut geht. Oder es bleibt Karuna übrig, Mitempfinden. Was? Dir geht's schlecht? Wo kann ich helfen? Ja? Und zwar nicht nur so, dass man denen helfen will, die einem sympathisch sind. Oder nur den Deutschen. Oder nur den Europäern. Oder nur den Menschen. Sondern diese Geisteshaltungen bei dem Buddha sind universell. Und universell heißt, kein Wesen ist davon ausgeschlossen. Mögen alle Wesen glücklich sein. Das ist die Grundhaltung eines Erwachten, solange auf der Welt er noch existiert. Mögen alle Wesen, alles, was da atmet, alles, was da empfindet, mögen die glücklich sein. So viel zu Erwachtsein und ja, Verhältnis zu anderen. Dann sind wir alle erwacht oder alle glücklich. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich für die rege Teilnahme. Hoffe, dass Sie das hier etwas von unserem Gespräch mit nach Hause nehmt und wünsche allen, dass Sie auf der Glücksleiter Sprosse für Sprosse nach oben kommen. Alles Gute! Ja.